Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ronen Steinke, rechtspolitischer Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Berlin, Autor verschiedener Sachbücher. Zuletzt gemeinsam mit Nora Markert, You Are Not Alone, 12 Ermutigungen, die Welt mit den Mitteln des Rechts zu verändern. Ronen Steinke hier zu Gast heute. Herzlich willkommen, schönen Tag.
Hallo.
Wir schauen auf die wichtigen Meldungen des Tages und ich habe eine aus der Kategorie früher war alles besser. Es wird jetzt überlegt, in der Berliner Verwaltung die Wartenummern in den Bürgerämtern wieder einzuführen, weil man feststellt, ja, digital mit der Terminvergabe, es bleibt irgendwie schwierig, man kommt nicht richtig voran. Deswegen ist der regierende Bürgermeister Kai Wegner offenbar auf die Idee gekommen und hat die Senatorin oder vielmehr die Staatssekretärin im Senat, die zuständig ist für, und das ist jetzt wirklich ernst gemeint, für Verwaltungsmodernisierung gebeten, in diese Richtung mal zu überlegen. Ronen Steinke, das ist eine schöne Wendung, oder?
Ja, back to the 80s letztlich, ne? Zu kleinen Papierzettelchen, die man in die Hand bekommt. Also die Wartenummern, die gibt es ja bei McDonald's inzwischen auch schon. Wenn man da hingeht, dann gibt es nicht mehr eine Fülle an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Bestellungen entgegennehmen, sondern da gibt es ja so kleine Terminals, wo man dann am Ende aufgerufen wird, wenn man dann die Bestellung Nummer 27 hatte. Es ist ein Schritt hin in Richtung abgestellt werden. Weniger Kontakt zu Menschen und mehr Distanz letztlich zum Service.
Und halt auch letztendlich doch durchaus analoge Möglichkeiten und Mittel. Ne? Also ich habe das sowieso bei den Berliner Bürgerämtern schon gemerkt, da ist es ja in der Tat nach wie vor so, wenn man einen Termin digital abschließen möchte, dass es in der Regel keinen gibt. Wenn man allerdings anruft, zaubern sie meistens einen hervor, was mich schon immer verwundert hat und in irgendeiner Weise auch positiv gestimmt hat. Also dass sozusagen der Mensch der Maschine doch noch überlegen ist in der Problemlösung.
Es ist ja genauso, wenn man in der Warteschlange eines Handy-Anbieters ist und da stundenlang versucht wird, einen abzuwimmeln mit irgendwie Ansage, 95% der Anfragen können mit unserem Q&A oder mit unserem Chatbot beantwortet werden. Wenn es einem dann endlich mal gelingt, zu einem Menschen vorzudringen, sind die Probleme oft schnell lösbar. Ja. Also zwischen Mensch und Mensch geht's.
Ich habe da übrigens noch einen Tipp. Lifehack, sagt man heutzutage, ne? Wie man besser durchs Leben kommt. Wenn man mal wirklich lange warten muss, ich habe das mal bei einem Telefonanbieter gemerkt, wo ich eigentlich nur einen Wunsch zur Änderung hatte und irgendwann habe ich dann reingerufen in den Sprachassistenten, Kündigung. Und wirklich diese 50-minütige Wartezeit, die mir angekündigt wurde, wurde auf eine Minute verkürzt.
Ah, sehr guter
Tipp. Also ich weiß nicht, ob das immer klappt. Das kann man natürlich im Bürgeramt schlecht sagen. Ich kündige meine Mitgliedschaft in der Bundesrepublik Deutschland.
In der GmbH, BRD.
Ja. Naja, gut. Okay, also dieses Problem haben wir mal andiskutiert, auch noch nicht abschließend gelöst. Ich fürchte, das gilt auch für das ein oder andere Problem und die andere Themenlage, die wir heute ansprechen. Wir gucken gleich in den Libanon auf den Konflikt Israel gegen die Hisbollah. Ein Konflikt, in dem zunehmend auch die Blauhelme der UNO-Mission geraten. Ich schaue auf die Taz, auf die Tageszeitung. Da steht Mission Impossible. Man sieht ein Foto von UNO-Blauhelm im Süden des Libanon. Die UNO-Mission, die UNIFIL, die da seit 1978 besteht. 10.000 Soldatinnen und Soldaten sind da im Moment. Und das sind Soldaten, die zunehmend, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, in die Schusslinie geraten, dieses Konflikts. Es gab jetzt verschiedenste Angriffe oder auch bedrohliche Situationen durch die israelische Armee. Die sagt, naja, wir sind dort, um uns zu verteidigen. Und es gibt auch Stimmen hier in Deutschland aus der Außenpolitik, die das so in der Form unterstützen. Ich habe einen Auszug aus dem Interview mit dem CSU-Außenpolitiker Thomas Erndl heute Morgen aus dem Deutschlandfunk. Und er sagte unter anderem Folgendes.
Ich glaube, dass es für uns besonders als Bundesrepublik Deutschland wichtig ist, da weiter an der Seite Israels zu stehen. Man muss ja mal festhalten, dass die Hisbollah als Terrororganisation jetzt in den letzten 12 Monaten über 10.000 Raketen auf Israel abgeschossen hat und Israel einfach ein notwendiges, legitimes Sicherheitsinteresse durchsetzen will für ihre Bürgerinnen und Bürger.
Das sagt der CSU-Außenpolitiker Erndl. Ronen Steinke ist hier unser Gast heute bei der Süddeutschen Zeitung, aber früher unter anderem auch tätig für UNO-Organisationen, für den Internationalen Strafgerichtshof, für das ehemalige Jugoslawien beispielsweise. Ronen Steinke, wie schauen Sie darauf, wenn Sie diese Situation jetzt sehen?
Also wir haben im Nahen Osten allen Grund, über rechtswidrige Besatzung zu sprechen, völkerrechtswidrige Siedlungen, da reden wir auch viel drüber. Aber wir müssen auch mal über eine völkerrechtswidrige Situation im Süden von Libanon sprechen, ja, wo eigentlich laut UN-Konventionen und laut UN-Sicherheitsratsresolutionen von 2006 die Hisbollah nichts verloren hat. Es gibt einen breiten Streifen Land im Süden von Libanon, wo eigentlich klar ist, da hätte sich die Hisbollah zurückziehen müssen. Nördlich des Litani-Flusses darf sie nur noch sein. da hält die sich nicht dran. Und wenn sie sich dran gehalten hätte, wenn das Völkerrecht respektiert worden wäre, die Hisbollah da nicht stünde und nicht schießen würde, dann hätten wir jetzt auch keinen Krieg. Aber die Hisbollah missachtet das, die Hisbollah feuert unprovoziert auf Israel. Und was für eine Rolle spielen die Vereinten Nationen? Was für eine Rolle spielen die Blauhelme? Die stehen in dieser Sache auf der falschen Seite. Die stehen in dieser Seite nicht auf der Seite derer, die das Völkerrecht wahren, sondern die stehen als, ja, stehen da rum, ohne schweres Gerät, ohne Panzer. Ich habe in dem Taz-Artikel, den Sie zitiert haben, auch die Aussage von einem der Kommandeure da gelesen. Wir haben letztlich nicht eine andere Möglichkeit, als im Weg zu stehen. Ja, das ist sozusagen, zur Deeskalation stehen sie im Weg. Aber mehr tun sie da auch nicht. Und so kann die Hisbollah da sich letztlich breit machen, seit Jahren da sich hochrüsten, seit Jahren ihre Aggression gegen Israel planen. Und alle Hoffnungen, dass die UN-Blauhelme das irgendwie einhegen würden oder irgendwie recht durchsetzen würden, haben sich bisher nicht bewahrheitet.
Wenn sie da im Weg stehen, ist dann die Konsequenz, und das ist ja das, was Israel auch fordert, geht aus dem Weg, geht aus diesem Gebiet raus, damit wir die Hisbollah, ja, das ist natürlich das Ziel Israels, direkt angreifen können und nicht in die Verlegenheit kommen, dabei möglicherweise auch, wie es schon geschehen ist, UNO-Soldaten zu verletzen.
Ja, also es ist keine Rechtfertigung dafür, UNO-Soldaten zu verletzen. Ja, das sind Unbeteiligte, das sind keine Kombatanten in diesem Krieg. Genauso wie Zivilisten ist es nicht okay, wenn die in die Schusslinie geraten. Und gleichzeitig ist aber richtig, was sie sagen. Gleichzeitig ist es richtig, wenn Israel sagt, wir haben hier völlig legitim den Wunsch, uns nicht weiter beschießen zu lassen von einer rechtswidrig agierenden, das Völkerrecht brechenden Truppe. Das müssen wir uns nicht gefallen lassen. Wir wollen da jetzt rein und das stoppen. Bitte geht aus dem Weg. Wir wollen euch nicht verletzen. Also das eine ist richtig und das andere ist auch richtig.
Ich meine, nun ist die UNO mit Blauhelm eigentlich immer dort, wo man vor allem auch etwas erreichen möchte, nämlich den Schutz der Zivilbevölkerung. Also dass sichergestellt wird, dass eben in einem Konfliktfall, in einem Kriegsfall es so etwas wie Schutzzonen gibt, wie Rückzugsmöglichkeiten. Das ist damit natürlich dann alles weg.
Und wenn man das erreichen wollte, und ich würde dann zwei Fragezeichen hintersetzen, dann müsste man da mehr als 10.000 Mann hinschicken. Also wenn man wirklich der Hisbollah, die 10-mal so groß ist, ja etwa 100.000 Kämpfer hat, wenn man die zurückschlagen möchte und wenn man die disziplinieren möchte, muss man da mit einem ganz anderen Fußabdruck hin. Das ist nicht gewünscht. Stattdessen wird da ein bisschen zugeschaut, wie die Hisbollah sich aufrüstet. Es wird auch seit einem Jahr zugeschaut und nicht interveniert, wie die Hisbollah Israel beschießt. Also deswegen, so ganz glaubwürdig ist dieser gute Wille der Vereinten Nationen leider nicht.
Tja, aber es setzt natürlich voraus, all das, was Sie sagen, dass wir davon ausgehen können, dass Israel verhältnismäßig agiert.
Auch militärisch. Das kann man deswegen nicht ableiten. Also man kann davon, ich würde jedenfalls argumentieren, man kann sagen, dass sie da legitim sich verteidigen und dass sie legitim gegen die Hisbollah da vorgehen. Das heißt aber nicht automatisch, dass jede Aktion dann verhältnismäßig ist. Wer sich verteidigt, darf nicht alle Mittel anwenden. Auch wer sich verteidigt, muss die Verhältnismäßigkeit wahren, Zivilisten schonen, Neutrale schonen. Und ob das wirklich hier geschieht, da gibt es ja unterschiedliche Darstellungen. Ja, also Blauhelme beklagen, sie wären wirklich attackiert worden. Israel entgegnet, das sei nur ein Unfall gewesen oder man hat das nicht gewollt. Ob das wirklich so ist, das muss man erst aufklären. Aber klar ist, da gibt es nicht einen Freifahrtschein, nur wenn man sich legitim verteidigt.
Es beschreibt natürlich das Grunddilemma, das wir haben und das wahrscheinlich auch für das Völkerrecht eine ziemliche Herausforderung ist. Denn wir reden ja so, als wären das zwei gleichberechtigte Akteure, Kriegskombattanten. Ja? Die Israel auf der einen Seite, Israel ein Staat, ein demokratischer Rechtsstaat weitgehend, auch wenn es natürlich hier und da Risse gibt, gerade natürlich in einer solchen Kriegssituation. Auf der anderen Seite haben wir im Grunde eine Terrororganisation mit angeschlossener Halbstaatlichkeit, also dass man sich auch um das ein oder andere im Zivilleben kümmert. Es ist ja auch immer wieder ein Thema im Libanon, dass die Hisbollah eben nicht nur eine Terrororganisation ist, sondern eben auch ganz viele politische, soziale Aufgaben übernimmt. Aber nichtsdestotrotz natürlich ein Akteur ist, der nach ganz anderen Kriterien agiert, nicht nach den gleichen Spielregeln. Ist Israel da in dem Dilemma, dass sie eigentlich letztendlich hineingezogen werden in eine Kriegstätigkeit, eine Kriegshandlung, die einem demokratischen Rechtsstaat einfach nicht angemessen sind?
Ja, also die ganze Idee von Völkerrecht ist ja nicht, wir lösen alle Probleme und es gibt irgendwie Frieden auf der Welt, das wäre natürlich schön, sondern der Anspruch des Völkerrechts ist ein viel bescheidenerer. Der Anspruch ist, zwischen Akteuren, die sich bekämpfen mit brutaler Gewalt, soll es trotzdem so eine Art Mindest-Gentleman's Agreement geben. Also das Agreement soll sein, wir bekämpfen uns aber so, dass am Ende noch was übrig bleibt. Ja, dass Zivilisten, dass zivile Infrastrukturen, dass Landwirtschaft am Ende noch geschont bleibt. Das ist alles. Und daran müssen sich alle Seiten halten. Die Angegriffenen sowie die Angreifer und die Rechtsstaaten sowie die Terrororganisationen. Alle sind an diesen Mindeststandard zu messen. Was macht man denn als Angegriffener, und Israel ist in diesem Fall die angegriffene Seite, wenn sich die Gegenseite überhaupt nicht dran hält? Was ist ein Gentleman's Agreement wert, wenn sich nur eine Seite dran hält? Das ist von dem Präsidenten des israelischen Obersten Gerichtshofs in den 90er Jahren, Aharon Barak, mal schön mit einem Bild beschrieben worden. Es bedeutet, mit einer Hand hinterm Rücken zu kämpfen. Sich an das Völkerrecht zu halten, bedeutet, darauf zu verzichten, seine Kraft vollkommen auszuspielen. Es bedeutet, sich ein bisschen zu zügeln. Wenn man es aber nur auf einer Seite tut und die andere Seite das nicht tut, dann bedeutet das natürlich auch, dass man in Kauf nimmt, dass man dadurch militärisch in einen Nachteil gerät gegenüber einem Angreifer. Und das ist das Dilemma. Da gibt es nicht ganz einen sauberen Ausweg draus. Es gibt nur, finde ich, den Appell, und Aharon Barak, der israelische Richter, hat das am Ende auch so gesagt, der Appell, dass man es trotzdem machen muss. Man muss trotzdem die Hand hinterm Rücken behalten, man muss trotzdem sich an das Völkerrecht halten, sonst kann man es gleich, und sonst siegen auch diejenigen, die auf Menschenrechte pfeifen wollen.
Hat Israel, die israelische Regierung, noch die Hand hinterm Rücken? Es gibt weltweit viele, viele, viele Menschen, auch hierzulande, viele, die daran zweifeln.
Ja, ich gehöre auch dazu. Also in Gaza kann man, glaube ich, überhaupt nicht mehr davon sprechen, dass sich Israel noch zügeln würde. Da gibt es schon zu viele Beispiele dafür, dass das anfängliche Bemühen um Präzision inzwischen aufgegeben worden ist. In Libanon würde ich dieses Urteil noch nicht sprechen. Da ist noch die Lage zu neu. Da sind noch die Berichte auch noch zu widersprüchlich und die Aufklärung ist noch nicht so weit gediehen. Klar, man muss da immer kritisch hinschauen und in diesem Krieg auch.
Rohnstein gesagt, das hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Heute beginnt die Frankfurter Buchmesse. Heute Nachmittag wird sie dann eröffnet. Das Gastland ist Italien. Hauptsache Italien steht über dem Leitartikel in Ihrer Zeitung, Rohnstein, in der Süddeutschen Zeitung. Ein Gastland mit postfaschistischer Regierung, Fragezeichen. Nach Jahren der Proteste ist das in Deutschland kaum mehr ein Schulterzucken wert. Man fängt an, sich an rechtsradikale Kräfte zu gewöhnen, so heißt es dann im Text von Felix Stephan. Teilen Sie das?
Ja, ich teile das sehr. Sie haben ja vorhin die Rede erwähnt, die heute der italienische Kulturminister halten wird, Alessandro Giuli, der, man muss es vielleicht dazu sagen, seit Jahren in seiner Jugend in einer neofaschistischen Organisation unterwegs war. Also so hart drauf, dass man die hierzulande als Neonazi-Truppe bezeichnen würde. Es ist überhaupt kein Makel, dass da einige Schriftsteller zu dieser Delegationsleitung ihres eigenen Landes auf Abstand gehen.
Ja, es gab ja auch ein bisschen hin und her und Ärger um die Absage an Roberto Saviano. Ein Mafia-Experte, ein Erfolgsautor, auch in Deutschland hat er viele Bücher verkauft, der eben nach dem Willen der Regierung nicht offiziell zu der Schriftstellerdelegation gehören sollte, die nach Frankfurt geschickt wird. Jetzt kommt er auf anderen Wegen doch, gibt ja auch noch andere Menschen, die einladen können, die das natürlich getan haben. Aber ist das so ein Anzeichen dafür?
Es ist eine Auszeichnung, dass man von dieser Delegation sagt, also es wäre ja eher sonderbar, wenn man von solchen Leuten erwünscht ist. Roberto Saviano hat mit der der heutigen Ministerpräsidentin Italiens, Giorgia Meloni, eine besondere Beziehung. Der hat sie vor 3 Jahren in einer Fernsehsendung mal als Bastarda bezeichnet. Damals war sie noch Oberhetzerin einer Oppositionspartei. Und da hat sie ihn angezeigt und jetzt ist er vor kurzem zu 1.000 Euro Strafe verurteilt worden. Naja, das ist jemand, der die Meinungsfreiheit ausreizt und das ist jemand, glaube ich, der dem Beruf des Schriftstellers und des kritischen Intellektuellen alle Ehre macht. Und dass der da nicht erwünscht ist, also so ist es halt.
Das ist eigentlich nur konsequent. Ja, das ist ein bisschen die Frage, was für eine Erwartung hat man an eine Regierung, dass sie eigentlich so aufgestellt ist und sagt, wir präsentieren uns mit unseren interessantesten und wichtigsten Schreibern, auch wenn sie politisch vielleicht auf einer anderen Seite stehen. Das wäre natürlich eine sehr lobenswerte und offene Haltung. Oder aber man kann sagen, nö, das ist sozusagen nach politischem Gutdünken ausgewählt. So hat man sich jetzt offenbar bei der italienischen Regierung entschieden. Ich finde es aber interessant, auch blickend auf diesen Leitartikel, den ich da anfangs erwähnt habe in der Süddeutschen. Es waren ja wirklich mal andere Zeiten. Also wenn man das auch jenseits von der Kulturpolitik alleine denkt, ja, also was für ein Aufschrei war in Europa, als die FPÖ zum ersten Mal in Österreich an der Regierung beteiligt wurde im Jahr 2000. Da gab es einen politisch groß organisierten Boykott. Heute wäre sowas undenkbar, alleine schon deshalb, weil wir ja zahlreiche EU-Regierungen haben, wo Parteien dieser Art und Ordnung letztendlich beteiligt sind.
Ja, das ist traurig in der Tat, dass wir uns da so dran gewöhnt haben. Und sollten wir uns nicht dran gewöhnen. Mhm. Also es sind Zustände, dass hier gehetzt wird, dass Rassismus also aus Regierungszentralen verbreitet wird, auch, ich kann es als Jurist sagen, auch Rechtsverachtung, ja, also ein wirklich Herabschauen auf alles, was Völkerrecht, was Menschenrechtskonvention ist. Ich bin dankbar für jeden, auch unter den italienischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die uns daran erinnern, dass das alles nicht normal ist.
Aber man könnte natürlich auch sagen, also es ist unter rechtsstaatlichen Bedingungen häufig problematisch. Italien ist da bisher noch nicht auffällig geworden, muss man sagen, auch wenn es natürlich in der Innenpolitik so einige Themen gibt, die man vielleicht auf der EU-Ebene nicht so sieht. Aber es gibt andere Beispiele, Ungarn und natürlich Polen unter der PiS-Regierung. Aber man kann ja auch sagen, gut, das ist nun mal so, wie Europa und wie einzelne Länder in Europa politisch zunehmend ticken. Wir müssen miteinander ins Gespräch kommen. Und ich zitiere an dieser Stelle mal, und damit können wir auch nochmal herzlichen Glückwunsch sagen. Am Abend wurde ja auch bekannt gegeben, wer den Deutschen Buchpreis bekommt, nämlich Martina Hefter für ihren Roman Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Haben wir literarisch ausführlich thematisiert im Programm schon. Wenn Sie Interesse haben, in der Deutschlandfunk-App finden Sie dazu sicherlich was. Es sei denn, Rohnsteinke hat schon gelesen und möchte jetzt, nein, hat er nicht. Insofern spiele ich mal ein, was sie in der Dankesrede gesagt hat.
Was kann es überhaupt Schöneres geben, als wenn Leute zusammenkommen und sich über Kunst unterhalten im weitesten Sinne, sich austauschen, auch diskutieren. Das ist ein Preis für die Leserinnen, also ein Publikumspreis sozusagen. Und das finde ich super und total schön und deswegen danke.
Martina Hefter, die das gesagt hat, und ich bin ja diesem Begriff austauschen und auch diskutieren, was ja auch bedeutet, man ist sich nicht ganz einig. Das ist natürlich auch die Chance, die dann auch bei so einem Treffen besteht. Und die auch eigentlich gegen jeden Boykottgedanken steht, dass man sagt, okay, wenn das nun mal eine neue Realität in Europa ist, dass wir sehr starke Kräfte haben, die beispielsweise eine Giorgia Meloni zur Ministerpräsidentin haben, dann müssen wir uns offenbar mal auseinandersetzen und sei es auf den Bühnen der Frankfurter Buchmesse.
Ja, das ist richtig. Das ist auch nicht so, dass man da sagen sollte, rechte Schriftsteller haben da nichts verloren oder so. Aber es ist auch nicht richtig, dass eine Regierung es in der Macht hat, zu sagen, nur die Minnesänger ihrer eigenen Politik dürfen ein Flugticket bekommen und alle anderen bleiben zu Hause. Also diese Diversität ist ja die Voraussetzung dafür, dass ein Gespräch überhaupt interessant ist oder relevant ist. Mhm. Und dass das die italienische Regierung nicht wollte, das passt in mein Bild, das ich von ihr habe. Und dass da einige deutsche Verlage, der Hansa Verlag hat der Roberto Salviano dann eingeladen, dass da einige deutsche Verlage ihr Bestes tun, das zu vereiteln, das finde ich richtig.
Aber das heißt dann auch, wenn Deutschland irgendwo Gastland ist, sollte auf jeden Fall die Regierung, falls sie da die Liste macht, Uwe Telkamp mit draufnehmen.
Warum nicht? Also die deutsche Regierung ist da weniger im Verdacht, so nur Ja-Sager zu fördern. Das ist ja schon, muss man sagen, ja wirklich auch eine Kultur, dass man da breit Leute zu Wort kommen lässt, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich weiß, sie kriegen da viel Kritik, das sei nicht so, aber da gibt es ja doch viele Beispiele für eine Vielstimmigkeit. Wenn das aber anders wäre, müsste man das genauso wie in Italien deutlich auch so benennen.
Mhm. Wir werden es uns anschauen. Direkt auch vor Ort, der Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur sind natürlich auf der Buchmesse sehr präsent mit unserer eigenen Bühne. Wir als Studio 9 werden da unter anderem am Freitag sein im Gespräch mit der Schriftstellerin und Kolumnistin Jagoda Marinic. Und wenn ich sowieso gerade schon beim Werben bin, kurz davor, am Donnerstag gibt es schon ein kleines Programm-Highlight. Es stand heute in der BZ, in der Berliner Zeitung. Insofern habe ich die gewisse Vermutung, es könnte voll werden, wenn Roland Kaiser am Donnerstag ins Humboldt-Forum zu uns kommt. Aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Alle Informationen finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Wir schauen weiter auf die Themen des Tages und die Ereignisse des Tages. Heute wird es eine große Übergabe geben, nämlich von 857.000 Unterschriften an Bundestagsabgeordnete, die Petition mit dem Titel AfD-Verbot prüfen. Unter anderem haben das gestartet Renate Vogt, die engagiert ist bei den Omas gegen Rechts, oder auch Thomas Laschek, der für den Volksverpetzer, für diesen Kanal bekannt ist. Ronen Steinke ist bei uns und auch schon an verschiedensten Stellen prominent aufgetreten, beispielsweise letzte Woche bei Hart aber fair, als das Thema AfD-Verbot diskutiert wurde, mit einer klaren Position, nämlich ja, wir müssen diesen Weg gehen. Erste Frage, haben Sie da auch mit unterschrieben oder haben Sie gedacht, nee, meine öffentlichen Äußerungen reichen auch jetzt erstmal?
Ja, letzteres.
Okay, alles klar. Es ist ja so, dass es wenige Bundestagsabgeordnete gibt aus verschiedensten Fraktionen, die das jetzt in die Hand genommen haben, einen Antrag vorbereitet haben. Heute geht es beispielsweise in die Unionsfraktion. Die Abgeordneten Marco Wanderwitz, die da vor allem dahinter stehen, werden das dort einbringen. Die Erwartungen, dass es wirklich seinen Weg geht, sind eher gering, weil zu viele das für nicht aussichtsreich halten oder andere politische Bedenken haben. Ich vermute, das kritisieren Sie?
Ich würde mal sagen, abwarten. Also jetzt beginnt ein langsamer, monatelanger Prozess. Prozess. Es beginnt eine Diskussion, die nicht übers Knie gebrochen werden muss. Es gibt da keine Fristen, die irgendwie uns zur Eile drängen. Die Abgeordneten der Unionsfraktion, von denen sich bisher nur etwa 5, 6, 7 dafür ausgesprochen haben, also eine ganz kleine Minderheit, haben noch gar nicht begonnen zu diskutieren. Es kann durchaus sein, dass die Zahl noch wächst. In den anderen Fraktionen sieht es schon besser aus meiner Sicht aus, also ist die Zustimmung schon größer. Aber so oder so, das wird jetzt Ende des Jahres in die Ausschüsse gehen, da wird man damit Anhörungen von Fachleuten ein bisschen weiterkommen und vielleicht nächstes Frühjahr kommt es dann mal wirklich zum Schwur, aber nicht vorher.
Mhm. Es gibt aber natürlich laute Bedenken dagegen. Ich kann mal den SPD-Fraktionschef Rolf Mütze nicht zitieren, der sich heute nochmal oder vielmehr nein, gestern war es in der Neuen Osnabrücker Zeitung, geäußert hat und gesagt hat, ich warne davor, schon jetzt ein Parteiverbot gegen die AfD auf den Weg zu bringen. Ein Verbot sei eben im Grundgesetz mit hohen Hürden versehen und er befürchtet eben, dass damit, ich zitiere nochmal, zudem würde uns ein Verbotsverfahren die Chance nehmen, die AfD politisch zu stellen und den Rechtsextremen würde es die Chance geben, ihren Außenseiter- und Opfermythos zu pflegen. Zitat Rolf Mütze, nicht SPD. Und das ist natürlich, Sie haben es ja gerade beschrieben, wie lange auch so ein Prozess ist, im Prinzip die lange Möglichkeit für eine AfD, diesen Opfermythos zu pflegen.
Ja, das sind die bekannten Einwände, vielleicht auch die gewichtigsten Einwände. Man muss ein bisschen unterscheiden zwischen der Programmatik und der Methodik der AfD. Die Programmatik, also gegen Zuwanderung zu sein, für eine Rückkehr zum Familienbild der 50er Jahre zu sein, das ist in der Demokratie natürlich drin. Also klar ist das legitim und damit muss man sich mit Worten auseinandersetzen. Aber die Methodik ist das, woran ich Anstoß nehme. Und die Methodik ist etwas, was wirklich in historischen Dimensionen als etwas Unnormales, als etwas irgendwie Problematisches betrachten müssen. Die Methodik ist nämlich über Einschüchterung, über Gewaltdrohungen, entweder ausgesprochen oder suggeriert, und über Sabotage von demokratischen Prozessen zu arbeiten. Wir hatten Wahlkämpfe dieses Jahr, Europawahlkampf, erinnern sich manche noch, die wirklich davon geprägt waren, dass die Wahlkämpfer und Wahlkämpferinnen der SPD, der Grünen, sich nicht raus auf die Straße getraut haben. Und das war nicht Zufall. Es gab zu Beginn des Europawahlkampfs einen Kandidaten in Sachsen, der verprügelt wurde, dem das Jochbein zertrümmert wurde. Es gab mehrere Leute, die plakatieren wollten für die Grünen, die eingeschüchtert wurden, richtig mit einer Systematik dahinter, mit einer Planung.
Aber das waren ja zumindest nach meinem Wissen keine bekennenden AfD-Mitglieder oder geschweige denn, dass die AfD solche Aktionen angestoßen oder initiiert hätte.
Das ist schwierig zu sagen. Also die Ermittlungen laufen da teilweise noch, aber es ist schon offensichtlich, dass die AfD durch die Wahl der Mitarbeiter in den Parlamenten, die ja oft ein riesiges Strafregister haben, in die Szene hinein suggeriert und signalisiert, ja, wir finden es schon nicht ganz verkehrt, wenn man das auch mal ein bisschen mit der Faust löst. Mhm. Also das ist etwas, was andere Parteien nicht in ihre Anhängerschaft hinein so ausstrahlen. Das ist etwas, was vielleicht nicht ganz ohne Wirkung geblieben ist. Und so haben wir einen Wahlkampf gehabt, einen Europawahlkampf, aber auch die ostdeutschen Wahlkämpfe jetzt bis zum September eben, die nicht fair gelaufen sind. Da hat die eine Seite nicht mit fairen Mitteln gekämpft. Und das ist etwas, das können wir nicht akzeptieren. Aber wir können Argumente akzeptieren, man kann sich auseinandersetzen, aber wenn die eine politische Kraft anfängt, auf solche Methoden zu setzen, da muss die Demokratie, da müssen alle Demokraten sagen, nee, das geht so nicht.
Da gebe ich Ihnen recht. Ich frage mich bloß, ob es so klar zuzuordnen ist, wo es herkommt. Also ich glaube, es dokumentiert sich darin eine gesellschaftliche Polarisierung, die sich zunehmend auch in Gewalt zeigt. Aber wenn wir uns zum Beispiel diese Statistiken anschauen, und das wird ja ganz genau gezählt, Angriffe beispielsweise auf Politiker, aber auch auf Parteibüros auch, da sind es die Grünen, die an erster Stelle stehen, die angegriffen werden. Aber auf Platz 2 ist schon die AfD, AfD-Politiker und auch AfD-Büros, AfD-Einrichtungen, die beschädigt, beschmiert wurden, wo Scheiben eingeschlagen wurden. Also da könnte man jetzt aus AfD-Perspektive auch mit Fug und Recht sagen, das kommt ja auch irgendwo her. Wo kommt das denn her?
Also wenn man sich die Wahlkämpfe anschaut der letzten Monate, dann war das Klima der Angst eins, was die Grünen, die SPD, diese Leute betroffen hat und nicht die Gegenseite. Mhm. Das kann man, glaube ich, nicht so sagen.
Aber die Statistik kennen Sie, die
Statistik
stimmt natürlich.
Die Statistik kenne ich, ne? Da ist, wie Sie sagen, ja, bei Gewalttaten, wenn man es auch verengt, wenn man die Begriffe etwas schärft und wirklich auf Gewalt gegen Menschen blickt, dann ist der Abstand noch viel größer, dann sind die Grünen und auch die Sozialdemokraten noch viel stärker im Fadenkreuz. Und bei der AfD geht es dann oft um die Beschädigung von Plakaten, um Dinge, die auch nicht in Ordnung sind, aber die man jetzt nicht auf eine Stufe stellen kann. Mhm. Nee, das Thema Gewalt im Wahlkampf spielt ganz klar in eine Richtung. Und das ist, kann man sich die Frage stellen, ist es Zufall? Kann man sich die Frage stellen, ist es orchestriert? Ich glaube, das ist eine Frage, die sollten Richterinnen und Richter, die wirklich auch Zugang zu Beweismitteln haben, zu Akten haben, sich mal ganz dringend anschauen. Wir erinnern uns, das ist auch noch nicht lange her, dass hier im Bundestag aufgedeckt wurde, ein Reichsbürgerkomplott eines Prinzen Heinrich Reuß der 27 ein Drittel oder so ähnlich. Ja, das ist da, mutmaßlich jedenfalls, die Bundesanwaltschaft ermittelt gerade, war eine Insiderin im Bundestag, eine AfD-Abgeordnete, eine entscheidende Figur in diesem Komplott. Also das ist nicht ganz unsystematisch, nicht ganz zufällig, sondern es gibt zunehmende Beispiele dafür, dass Gewalt da eine Rolle spielt und das geht so nicht.
Die Frage ist natürlich, aber ich merke schon, wir schwanken da natürlich auch so zwischen den Dingen, die einfach rechtlich nicht gehen sollten und nicht gehen dürfen und dem, was politisch geboten und strategisch klug ist. Wir haben natürlich einfach jetzt die Situation mit einer sehr starken AfD, in Thüringen sogar die stärkste Kraft im Lande, in Sachsen und Brandenburg nur knapp hinter der jeweils führenden Volkspartei, die sich da noch durchsetzen konnte. Das ist natürlich ein enormes gesellschaftliches Potenzial. Soziologen wie Steffen Mau sagen ja auch, das ist sozusagen auch Alltagskultur, die sich da zeigt. Es ist natürlich die Frage, erstens, was löst das aus, ein solches Verfahren? Das kann natürlich noch viel mehr Gegenwehr auslösen, viel mehr die da oben Gefühle wachrufen. Und ich meine, es wäre dann doch auch nicht weg, dieses Potenzial, wenn man eine Partei verbietet.
Also, dass Rechte dann weg sind, klar, das ist natürlich eine Illusion. Ja, oder auch Rassismus, das lässt sich nicht vom Staat irgendwie beseitigen. Aber was man schon machen kann, was man sich erhoffen kann jedenfalls, ist, dass es eine disziplinierende Wirkung dahingehend gibt, dass es eben auf das Level einer FPÖ in Österreich runtergeht. Ja, eine Partei, an deren Inhalt man Anstoß nehmen mag, mit dem man aber sich diskutieren und an den Tisch setzen kann. Und wo man nicht Angst haben muss, dass dann die Baseballschläger unterm Tisch schon parat stehen.
Ich hoffe, Sie werden jetzt nicht in Österreich dann immer von der FPÖ zitiert, sozusagen als der Reinwascher der FPÖ jetzt an dieser Stelle. Ich bin nicht so sehr in den Details der FPÖ drin, aber da gibt es natürlich auch massive Kritik an der Rolle der FPÖ in der österreichischen Politik und wie sie auch das politische Klima verändert hat.
Ja, aber das politische Klima, das ist nicht etwas, wo wir das Verfassungsgericht gegen anrufen können. Deswegen möchte ich eben differenzieren zwischen den Inhalten und den Methoden. Es gibt in allen oder in sehr vielen europäischen Ländern das Phänomen, ich möchte es gar nicht als Problem bezeichnen, sondern erstmal neutral bleiben, das Phänomen, dass die früheren Volksparteien der rechten Mitte Blut gelassen haben und dass da jetzt vielleicht in die Mitte gerückt und dass da jetzt neue rechte Kräfte erstarken. Also Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien auch. Das ist nicht etwas, wogegen wir jetzt nach Karlsruhe ziehen können. Wir können aber sagen, das, was in Deutschland geschieht, unterscheidet sich von diesem Trend. Was in Deutschland geschieht mit diesem, ich habe es zitiert, mit diesem Komplott, mit diesen Gewaltfällen, mit dieser Masse an Sabotageakten auch in wichtigen demokratischen Momenten, wie jetzt im Thüringer Landtag, das ist etwas, was anders ist. Anders als das, was wir in europäischen Ländern sehen. Und da müssen wir auch anders damit umgehen.
Sagt Ron Steinke zu der Frage, AfD-Verbot prüfen. Heute gibt es eine Petition, fast von 1 Million Menschen unterschrieben. Das ist eine Schlagzeile, die man heute an vielen Stellen online und auch gedruckt sehen kann. Deutsche Geheimdienste warnen vor Russland, vor russischer Desinformation, vor aber auch ganz konkreter Sabotage. Und um das zu tun, kamen gleich die drei Spitzen der drei deutschen Nachrichtendienste zusammen. Thomas Haldenwang vom Verfassungsschutz, vom Bundesnachrichtendienst Bruno Kahl, vom Militärischen Abschirmdienst Martina Rosenberg. Große Einigkeit bei den dreien, aber auch eben sogar mit den Kontrolleuren im Parlamentarischen Kontrollgremium, also dem Bundestagsgremium, das eigentlich genau dafür da ist, diesem Verfassungsschutz auf die Finger zu schauen. Wir hören mal den Grünen-Politiker Konstantin von Notz heute Morgen, Auszug aus dem RBB-Inforadio.
Das Parlamentarische Kontrollgremium hat selbst vor über 6 Monaten eine Erklärung rausgegeben, was wir sehr selten tun, weil wir eben geheim tagen, in der wir öffentlich gesagt haben, dass genau diese Bedrohungslage aus Russland aus unserer Sicht sehr, sehr dramatisch ist. Und deswegen fanden es, glaube ich, alle Mitglieder richtig, dass die Präsidenten der Nachrichtendienste das so klar adressiert haben.
Das sagt der Grünen-Politiker von Notz. Wir sprechen darüber hier weiter im Studio mit Ron Steinke, der erst letztes Jahr ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht. Macht er jetzt wieder Politik gerade?
Nee, in dem Bereich, wenn es um Spionageabwehr oder um auch militärisches Zündeln Russlands geht, da geht es ja nicht um deutsche Innenpolitik. Das ist nicht der Bereich des Verfassungsschutzes, der ein deutsches Unikum ist. Also, dass der Verfassungsschutz hier über Klimaaktivisten ein Urteil sich bildet oder sagt, welche Art von Links gerade noch so in Ordnung ist, sondern da geht es um etwas, das machen alle Staaten. Ja, zu gucken, dass da nicht fremde Mächte Sabotage betreiben oder von außen den Bundestag zum Beispiel hacken und da gigabyteweise Daten abzwacken. Das ist etwas, was muss gemacht werden. Das wird auch gut gemacht. Das wird auch zunehmend ernst genommen.
Und wir reagieren nicht gut genug darauf? Also Staatlichkeit, Polizei, Verfassungsschutz, Politik?
Wir haben lange nicht das Instrumentarium dafür gehabt, damit stark umzugehen. Also ich erinnere noch daran, dass die im Bundesnachrichtendienst unter Gerhard Schröder die kleine Einheit für Gegenspionage einfach weggespart haben, weil sie gesagt haben, wir müssen uns nicht mehr damit befassen, was hier die ausländischen Geheimdienste bei uns in Deutschland machen. Wir sind da jetzt entspannt. Das ist natürlich.
Aber das war natürlich historisch auch so eine Phase, wo man das für einen kurzen Moment noch denken konnte.
Ja, aber bei Gerhard Schröder und seinem Blick auf Russland, glaube ich, der die Phase vielleicht ein bisschen arg verlängert. Also nein, das ist etwas, was in Deutschland einfach lange nicht ernst genug genommen worden ist. Der Hack auf dem Bundestag 2015 war dann ein Weckruf für viele. Dann 2018 wieder russische Hacker des russischen Militärgeheimdienstes haben es sogar geschafft, sich im deutschen Verteidigungsministerium in ein Kommunikationsnetz reinzuhacken. Man muss sich klar machen, wir haben alle die Bilder vor Augen von russischen Soldaten in Uniformen, die auf dem Schlachtfeld stehen und furchtbare Dinge tun. Wir haben aber leider kein Bild davon, dass es auch Soldaten gibt, die in der Uniform morgens in die Kaserne gehen, sich an den Computer setzen und mittags in die Kantine gehen und die damit mindestens, also auch wichtige Akteure in diesem Krieg Russlands geworden sind, der sich ja nicht nur in der Ukraine abspielt, sondern auch gegen Europa und die Stabilität der Demokratien hinzulande geht.
Jetzt kommt natürlich die schwierige Frage für den, darf ich so verorten, linksliberal tickenden Juristen.
Das haben Grund Sie
Steinke. Mehr Befugnisse für Geheimdienste, für Sicherheitsbehörden, damit wir das verhindern können?
Also mal konkret, es ist in Deutschland so, wenn man sich fragt, was ist mit russischem Geld? Ja, der russische Staat versucht mit seinem Geld Akteure hierzulande zu fördern, um also zu destabilisieren. Es gibt bislang keine rechtliche Handhabe, da in die Konten reinzuschauen. Diese Finanzströme, da gelten ganz, ganz hohe Hürden. Das war bislang nur bei Terrorfinanzierung möglich, für die Geheimdienste, für die Sicherheitsbehörden da reinzuschauen. Das verstehe ich nicht, warum man da so zurückhaltend war. Und dass das jetzt verschärft wird, ist gut.
Aber gut, wenn man solche Dinge ermöglicht, ja, und sagt, da können wir reinschauen, dann ist es natürlich, das sind Rechtsakte, das heißt, dann ermöglicht man den Geheimdiensten auch in alles reinzuschauen. Finanzströme, dann beispielsweise, was Sie ja kritisiert haben, könnte man sich auch anschauen, wie finanzieren sich eigentlich die Aktivisten der letzten Generation, woher kommen da die Geldströme. Was ich damit sagen will, man ist natürlich leicht verlockt bei Dingen, die man selbst für gefährlich einstuft, dann zu sagen, ja, da brauchen wir den starken Staat, der auch in Freiheitsrechte und das ist und letztendlich in die Geheimhaltung von Dingen eingreift und bei anderen Dingen nicht. Müssen wir da nicht aufpassen, dass wir nicht mit zweierlei Maß messen?
Konkretes Beispiel. Es gibt seit langem die Frage, bekommt die AfD Unterstützung aus Russland? Ja, indirekt. Es gab Besuche von Kupala in Moskau, von anderen AfD-Politikern. Gauland, der in der russischen Botschaft in Berlin ein- und ausging. Es ist nie der Nachweis gelungen, dass da wirklich in größerem Maße eine Verbindung besteht. Also abgesehen von jetzt im Europawahlkampf die einzelnen Fälle, wo Leute Schmiergeld offenbar angenommen haben. Aber es ist nie gelungen, diese These wirklich zu erhärten. Das ist weiterhin ein Fragezeichen. Warum? Nicht deswegen, weil es da um, wie Sie sagen, Meinung oder irgendwie, sondern da geht es ja um handfeste, also mutmaßliche Verstöße gegen das Parteienfinanzierungsgesetz. Also es ist nicht erlaubt, für Parteien Geld aus dem Ausland anzunehmen, aber es ist trotzdem nicht möglich nach deutschem Recht, das überhaupt zu klären, aufzuhellen. Und da muss ich sagen, also da war der Staat zu schwach bislang.
Roden Steinke, ich habe versprochen, wir reden über die Jugend, denn heute darf man und soll man über die Jugend ganz besonders reden. Es gibt die 19. Shell-Jugendstudie, das ist ja diese Langzeituntersuchung und Sie haben auch schon ein bisschen reingeschaut in die Ergebnisse. Ich frage mal erstmal nach schönen Dingen, die Sie da gefunden haben. Haben Sie was gefunden?
Ja, the kids are all right. Die interessieren sich politisch stärker, also das ist ja immer gut. Die lesen, die diskutieren. Das ist ein Bild einer Jugend, die sich nicht nur für sich selbst interessiert, für ihre, wie es oft vorgeworfen wird, ja, Selbstdarstellung und irgendwie Materielles, sondern auch fürs Gemeinwohl.
Ja. Das zunehmend. Und das vor dem Hintergrund, das ist ja wirklich interessant. Also es ist ja nicht die hedonistische, alles ist okay, wir leben in den 90er Jahren, Friede, Freude, Eierkuchen Situation. Wenn man sich das genauer anschaut, mehr als 80% der Jugendlichen haben Angst vor einem Krieg in Europa. Das ist natürlich eine enorm hohe Zahl und trotzdem, wie sagt die Jugendstudie, sehr besorgt, aber pragmatisch und optimistisch. Optimistisch kann man natürlich auch gerade als junge Generation sein, weil man allerorten merkt, ihr werdet gebraucht und zwar händeringend.
Ja, und auch Angst vor Krieg in Europa. Also man könnte vielleicht sogar sagen, wir haben ja Krieg in Europa, wenn man die Ukraine zu Europa zählt. Das ist ja, also dass die Jugend sich damit befasst, ist ja ein Zeichen dafür, dass sie sich gut auskennt und dass sie das alles ernst nimmt. Und ich staune eigentlich eher darüber, dass der Optimismus so hoch zu sein scheint und auch da ja nicht so wahnsinnig einbricht, sondern eher wächst. Denn normalerweise ist ja so, wenn man sich gut auskennt und weiß, was alles droht auf der Welt, dann belastet das eher so ein bisschen die gute Laune. dass das nicht der Fall zu sein scheint, macht mir eher Mut.
Jetzt müssen wir natürlich auch nochmal genauer reinschauen. Es gibt auch eine Aussage, die wir hier zum Beispiel auch in den Nachrichten schon hochgezogen haben. Eine hohe Quote politisch interessierter junger Menschen, 50% bezeichnet sich als politisch interessiert. 2002, interessante Vergleichszahl, waren das nur 34%. Aber das waren möglicherweise ja auch genau diese Jahre, die ich da gerade angesprochen habe. Sie sind Jahrgang 1983.
Wobei 2002 war kurz nach 9/11, da gab es jetzt auch keine Ausrede dafür, sich nicht für Politik zu interessieren, oder?
Stimmt. Also, vielleicht war die Erhebung oder die Zahlen noch von ein bisschen vorher, weil das ist natürlich wirklich interessant. Ne?
Also ein großer Trend, den ich auch übrigens gut finde, die mangelnde Bindung an Institutionen, seien es Parteien, seien es Kirchen, also was ja oft so ein bisschen der Jugend vorgeworfen wird, sie sei da irgendwie zu lässig und zu flexibel. Ich werte das eigentlich eher als ein Zeichen von einer Emanzipation und von einer bürgerlichen, von einem Selbstbewusstsein, was da heranwächst, was heißt irgendwie, wir lassen uns nicht etwas predigen, sondern wir hinterfragen.
Es gab ja natürlich noch diese große Frage, gerade jetzt nach den Landtagswahlen, die wir erlebt haben, auch nach der Europawahl, wo es ja so relativ starke Verschiebungen gab, weg von den Grünen hin zur AfD, gerade bei Jungwählern, bei den Erstwählern. Es gibt auch diese Abfrage, wo man sich selbst vermutet als junger Mensch und da also 1 bis 11, 1 ist links, 11 ist rechts, Skalenmittelpunkt also 6. Und da ist man so leicht links als Selbstpositionierung. Allerdings, und das ist interessant, ein Geschlechterunterschied. Ne? Die Männer, die jungen Männer sind tendenziell rechter als die jungen Frauen. Und das ist auch etwas, was nochmal stärker auseinandergeht. Interessant. Ne?
Wobei, da muss man vielleicht vorsichtig sein, da geht es um die Selbsteinschätzung oder Selbstbezeichnung. Mhm. Und das, also ich erinnere mich an Hans-Georg Maaßen, der jetzt mit der Werteunion komplett auf Abwägen unterwegs ist, der vor gar nicht langer Zeit in einem Interview über sich selber sagte, er sei ja nicht rechts, sondern er sei ja eher für Soziales und also er sei eher links. Das hat er so ein bisschen provokant gesagt. Also kurz gesagt, da geht es vielleicht auch eher ein bisschen um die Frage, wie man sich selber darstellen möchte und nicht um die Frage, wie man wirklich tickt.
Tja, und jetzt, und das ist etwas, da kann man sagen, das ist privatistisch oder es ist einfach sehr schön. Aber 90% der Mädchen und Jungen nennen als wichtigstes Lebensziel, gute Freunde haben, die einen anerkennen und akzeptieren, einen Partner haben, dem man vertrauen kann, ein gutes Familienleben führen. Ich finde das nicht verkehrt.
Ja, was kann man sich mehr wünschen?
Ron Steinke, dann wünschen wir das allen jungen Menschen, aber auch allen anderen Menschen. Und ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier mein Gast waren.
Auch Ihnen vielen Dank.